Ich habe noch eine andere Netflix-News. Die haben nämlich auch noch Recht gekauft. Ganz besondere Recht. Vor allem ich bin ja dort ein bisschen drin, weil es geht um ein Brettspiel. Und dort bin ich ja so ein bisschen, ja, nicht mehr so oft, aber immer noch so ein bisschen dabei. Und es ist nicht irgendein Brettspiel, es ist wahrscheinlich das Brettspiel von der Neuzeit.
Also, ich glaube, du setzt dort einen Maßlatte wirklich hoch an einem Training Day. Also weißt, das ist jetzt gerade einer der besten in diesem Genre. Und ich glaube, die Zielsetzung ist einerseits klar, das mit der Zwietracht, die sie da sehen.
Absolut. Also das ist nicht einfach jetzt, weil da die drei alten Männer vom Krieg erzählen, sondern das Phänomen ist einfach klar ersichtlich. Das hat mit den neuen medialen Trends zu tun. Und das lässt sich nicht wegdiskutieren.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Schau mal». Wir sind hier wieder im Trio und ich habe etwas erfahren, das mich unglaublich gerade erstaunt vorher. Nämlich hat der Moski ein Anime geschaut. Der Chainsaw Man. Und zu dieser Movie-Auskopplung, da bin ich unheimlich gespannt, lernen, mit dem Moski über das zu philosophieren, wie er das gefunden hat. Also, es ist hier wirklich Spannung im Raum, ihr merkt es. Und Jungs, wie seht ihr das?
Ja, wir müssen alle unsere...
Ich habe noch nicht gesehen. Ich war völlig überrascht, dass du Chainsaw Man hast gesehen. Einer von den zwei grossen Anime-Hypes vom letzten Jahr, kann man sagen, oder?
Ja, darum habe ich ihn geschaut. Und wir müssen alle unsere Bios umschreiben. Der Mephisto schaut neue Musicals und den neuen...
und du bist neu der Anime.
Ich habe es prophezeit in der Rant-Folge von 101, das ist die letzte Folge, habe ich es prophezeit, dass wir das noch nachhauen wird, wegen dem. Ich habe es prophezeit. Aber egal, zurück zum Thema.
Genau, aber man darf ja manchmal so ein bisschen Ausflüge machen in andere Genres, wo man sonst nicht so schaut, und das soll ja so sein. Dann kann man mehr besser beurteilen, ob es einem zutrifft oder
gut, ja,
nicht so beliebt.
Wir sind ja alle nicht der Animation abgeneigt, ganz generell. Anime ist einfach in der Animation für sich nochmal wie ein grosses, riesengroßes Phänomen und Subgenre, wo man gesondert muss betrachten. Das ist halt ein bisschen das. Genau. Aber bevor wir in die Materie einsteigen, haben wir ja auch noch ein paar Diskussionspunkte, oder?
Absolut. Also etwas, was für mich natürlich auch wieder hat gezeigt, die Qualität von diesem Film, ist die Auszeichnung von Sentimental Value mit 6 europäischen Filmpreiskategorien. Und das hat mich auch noch recht krass gedacht, dass sie da einerseits für den besten Film ausgezeichnet ist worden, europäisch. Und der Stellan Skarsgård und Renate Reinwies haben jeweils den Schauspielpreis abgeholt, der Best. Und der Trier hat eigentlich die beste Regie auch noch gerade mit heimgenommen. Also, ihr seht, Sentimental Value im europäischen Bereich ist eigentlich ein riesen Abraumer gesehen, ja. Also, hat mich einerseits gefreut, weil ich den Film auch sehr geschätzt habe. Und andererseits, ja, zeigt es, glaube ich, auch ein bisschen Qualitäten, die der Film hat. Genau.
Absolut, ja. Ich tue vielleicht dort noch anknüpfen bei diesen News. Es geht nämlich um Auszeichnungen. Und es hat da schon eine erste Auszeichnung bei den Oscars gegeben, bevor jetzt überhaupt die Nominationen rauskommen. Ist nämlich klar geworden, wer das der Ehren-Oscar im März wird überreicht bekommen. Und das ist nämlich eine Person, die bis jetzt noch gar keinen Oscar hatte. Schon nominiert war, aber noch nie einen bekommen. Und das ist der Tom Cruise. Und der ist jetzt ausgezeichnet worden mit dem Ehren-Oscar. Hat sicher auch damit zu tun, dass er da in diesem Action-Genre und vor allem mit seinen Stunts neue, ja, so ein bisschen Niveaus hat gelegt. Und natürlich sowieso mit seinem Erfolg, den er überhaupt hat, wird ihm das jetzt zugesprochen. Dass er jetzt einmal zumindest einen Oscar daheim hat. Genau. Action-Genre hat das immer, genau, hat immer ein bisschen Schwierigkeiten, da wirklich dann auch bei den Oscars oben rauszuschwingen.
Ja, eine Meldung, die mich auch noch erstaunt hat, ist nämlich das, ist ja immer noch im Gang, die ganze Warner Brothers Geschichte, wo ja jetzt bei uns der Streamingdienst gerade erst angelaufen ist. HBO Max eigentlich, wo jetzt uns, unsere Gefilde hat gefunden. Und die ganze Übernahme von Netflix ist ja hier noch am Gehen. Und in einem ersten Statement haben sie gesagt, es würde nur noch 17 Tage geben vom Kino bis auf den Stream. Und jetzt ist anscheinend Netflix wieder zurückgekrebst in einem Statement. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört. Sie haben das wieder aufgetan, scheint es auf 45 Tage, wo sie im Kinofilm geben, für im Kino zu bleiben und erst näher auf den Stream zu kommen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen unter Druck aus der Filmbranche entstanden ist. Nehme ich mal schwer an. Also Regisseure, die da
in der Kulisse sind. Nichtsdestotrotz ist glaube ich, einfach so, dass Streaming immer wie mehr die Beeinflussung vom Stoff, von der Kinolandschaft, die Querbeeinflussung, die wird stärker und stärker jedes Jahr. Aber wir werden dann noch gesondert über das Thema reden heute. Aber das ist schon ein Thema, das uns wird begleiten. Und wir werden wahrscheinlich auch immer wie mehr feststellen, dass der Druck auf die Kino immer wie grösser wird. Das ist einfach, also auf Kinoproduktionen, sagen wir es so.
Schon das Du-Thema, genau. Aber der Deal ist ja noch gar nicht durch, Warner Bros., Netflix, Paramount ist ja da immer noch im Spiel. So wie es aber aussieht, ist Netflix immer noch im Rennen als Frontrunner, ja, sage ich jetzt mal. Paramount hat ja das Gegenangebot gemacht, aber mehr für alles, also inklusive der TV-Sender, insbesondere CNN. Und Netflix will ja nur den Film-Part und Streaming-Part ohne Filmsender, aber ganz durch ist es noch nicht.
Nein, das stimmt, das ist noch im Gang.
Da werden wir noch ein, zweimal sicher darüber berichten.
Ja,
absolut. Ich habe noch jetzt andere Netflix-News, die haben nämlich auch noch Recht gekauft, ganz besondere Recht. Vor allem ich bin ja dort ein bisschen drin, weil es geht um ein Brettspiel.
Ah.
Und dort bin ich ja so ein bisschen, ja, nicht mehr so oft, aber immer noch so ein bisschen dabei. Und es ist nicht irgendein Brettspiel, es ist wahrscheinlich das Brettspiel von der Neuzeit, sage ich mal. Es geht um die Siedler von Catan, wo auch das meist verkaufte Brettspiel eben von den letzten 30 Jahren ist. Monopoly etc., die sind natürlich viel vorher. Und die haben jetzt die Rechte gekauft und wollen dort eigentlich einen Film oder eine Serie daraus machen. Aber ja, mehr ist eigentlich noch nicht bekannt. Und da habe ich immer ein bisschen Angst, oder? Das ist so ein bisschen das
Jumanji-Gefahr.
Phänomen.
Ja, genau.
Aber was der Stoff hergibt, ist noch ein bisschen die Frage, oder nicht? Oder?
Eben, sie haben ja schon die Werwölfe, also Werwölfe im Düsterwald, haben sie ja einen Film gemacht, der übelst ist. Respektive eben wirklich so einen Jumanji-Klon.
Ja.
Und ja, mal schauen. Aber auf jeden Fall, was hat Netflix da etwas vor mit dem Brettspiel?
Ja, lassen wir uns überraschen, ob das für eine Stoffentwicklung reicht. Ich habe noch etwas ganz Kleines, eine Randnotiz, die ich aber auch wieder faszinierend finde, dass sich ein Schauspieler wie der Lars Eidinger, den wir ja eher aus dramaturgischer Darstellung und ernstzunehmender Rolle kennen, auch im Theater eine sehr beliebte Person ist, sich echt in das Superhelden-Kino lässt anscheinend reinziehen und er im nächsten DC-Superman-Film Man of Tomorrow wird dieser Bösewicht mimen, der Brainiac. Und das habe ich auch noch recht speziell gefunden, dass man so einen gesetzten Schauspieler, der durchaus im deutschen Raum eine Grösse ist, jetzt auch in das absorbiert. Und ich bin mir noch nicht ganz einig, wie ich das jetzt so sehe. Also ob das eine nötige Entwicklung ist, dass man jetzt noch der Hinterletzte probiert, der eigentlich gut acten kann, jetzt plötzlich in solche Filme reinnimmt. Was ist da eure Meinung so von gestandenen guten Schauspieler, die zu absorbieren in so Science-Fiction-Comic-Movies? Wie seht ihr das?
Schwierig. Es kommt mega darauf an, du kannst auf der einen Seite so einen Charakter-Arc ein bisschen kaputt machen, den du bei jemandem aufgebaut hast. Im Action-Genre gibt es ja so Beispiele zuhauf, oder? Also einer von den grossen herausragenden ist jetzt Bruce Willis zum Beispiel, weil ja dann auch plötzlich auch in gewissen Comedies hat mitgespielt, oder? und eigentlich aber aus dem klassischen Action-Kino kommt. Und es ist echt so ein bisschen schwierig. Manchmal, es kommt immer darauf an, es ist eine Qualitätsfrage am Ende von der Produktion. Mm. Natürlich sind es Actors und sie spielen Rollen und das Typecasting aus dem mal ausbrechen ist grundsätzlich ja was Gutes. Was ich aber dann blöd finde, das ist Ryan Reynolds Problem, wenn du dann zwar andere Rollen machst, aber eigentlich überall die gleiche Rolle spielst. Das finde ich dann wieder das, was blöd
ist. Das ist dann komisch, ja.
Und das ist ja das Bruce Willis Problem, oder? War über viele Jahre. Er hat zwar Comedies gemacht, er hat zum Teil sogar Romantic Dramas gemacht, aber so richtig mal eine andere Facette gezeigt hat er eigentlich nicht. Er war einfach immer so ein bisschen der Actor für die Mimik, die Gestik. Seine Art, Schauspieler, hat sich nicht wirklich grundlegend verändert. Und ich finde es darum lustig, dass das zum Beispiel bei einem Tom Cruise über Jahrzehnte immer angelastet worden ist, obwohl er Magnolia und andere Sachen gemacht hat. Aber beim Actor, wie Bruce Willis, es gibt auch andere Beispiele, dort hat man das nicht so schlimm gefunden. Und das finde ich ein bisschen speziell. Da tut man irgendwie nicht mit gleichen LMS. Ich weiß nicht, vielleicht sehe das nur eh so. Keine Ahnung.
Einfach, also abgesehen davon, eben jetzt der Lars Eidinger ist natürlich prädestiniert, hier Bösewicht zu spielen. Das passt sehr gut zu ihm. Und ja, werden wir sehen, wie er sich... Also er schlägt sich sicher gut. Die Frage ist, wie er dort so in eine Marvel-Dings rein...
Ja, also er ist ein super deutscher Schauspieler. Keine Differenz. Ja. Und er hat ja schon Psychopathen gespielt. Also er und der Brainiac ist ja geht ein bisschen, du kennst vielleicht seine Story-Arc besser, ich weiß es nicht.
Es ist einfach so ein bisschen ein raffinierter Bösewicht. Ich finde eben dort immer wieder, sagen, ist es ein zweischneidiges Schwert, oder? Wenn man jetzt eben einen gekonnten Schauspieler nimmt wie der Eidinger, kann er dem Charakter oder dem Bösewicht die nötige Tiefe verleihen, wenn er gut geschrieben ist im Acting, oder? Und das lässt wieder Spekulationen offen. Aber eben nichtsdestotrotz, wenn Charakter- und Theaterschauspieler die richtige Rolle überkommen für eine Comicfigur und wir haben uns immer wieder hin und her zerrissen über die Helden, dann kann es gut kommen. Aber wenn es so ein Stereotyp ist, wo er wieder schlecht geschrieben ist, dann holt er seine Karriere oder ramponiert er auch wieder ein bisschen etwas für einen Paycheck. Aber also vielleicht, wir werden es sehen.
Ja. Vielleicht noch ganz zwei kleine Sachen zum Eidinger. Ich kenne ihn relativ gut, ein paar Produktionen mit ihm gesehen. Und was ich einfach ein bisschen Angst habe, das kommt jetzt natürlich auch ein bisschen auf den Director drauf an, er ist halt schon jemand, der sehr nah am Theaterschauspiel ist. Also wenn du schon Filme mit ihm hast gesehen, er ist ein sehr, sehr guter Schauspieler. Aber er ist schon... Auch ein bisschen typisch deutsches Schauspiel, muss man sagen, da stimmt das Vorurteil ein bisschen. Er ist wahnsinnig gut in seinem Ausdruck und so weiter, keine Frage. Aber er ist immer sehr nah an der hohen Theatralik. Und wenn du dann rundum, einfach so ein bisschen das amerikanische Schauspiel, auf das habe ich eigentlich rausgehen, oder? Und wie das matcht, und ob er dann auch die richtigen Anweisungen bekommt von einem Director, damit er die nötige... Angleichung hat, sage ich jetzt mal. Das ist dann das, wo ich noch gespannt bin. Aber du, andere deutsche Schauspieler in Hollywood haben bewiesen, es geht. Also von dem her, ja. Das muss nicht.
Wir lassen uns überraschen.
Genau. Ich habe noch zwei kleine News, die gehen schnell, weil wir wissen eigentlich, es ist nur eine Ankündigung und wir wissen eigentlich noch nicht mehr. Und zwar von Joker, kennen wir alle, wo es zwei Serien hat gegeben. Sollte es jetzt auch einen Kinofilm geben? Da sind wir natürlich gespannt, wie das rauskommt. Aber mehr weiss man eigentlich noch nicht, Zeitpunkt und so weiter, was da abgeht. Und von einer Serie, die ein bisschen Kultfaktor hat, von den 90er Jahren, nämlich Stargate, soll es eine neue Auflage geben. Aber mehr weiss man echt da auch noch nicht.
Ist aber auch früh, oder? In dem Fall.
Wie früher.
Also da ist noch nicht viel bekannt, es wird gar nichts.
Nein, da ist noch nicht viel bekannt. Es ist jetzt wirklich angekündigt, dass es das wird geben. Und zwar von Amazon, wo das, also Prime Video, wo das neu auflädt. Aber mehr weiss man eigentlich auch noch nicht.
Okay.
Genau. Aber die Fans freuen sich sicher. Oder haben entsprechend Angst, je nachdem.
Wie das Production Value der Ausfall.
Ja, okay. Genau.
So komm, aber jetzt steigen wir doch ein, was wir haben gesehen, oder?
Yes.
Weil wir haben ja schon lang nicht mehr berichtet, wir haben immer nur Rückblicke gemacht, was wir in den letzten Jahren haben gesehen, also im letzten Jahr haben gesehen und gut oder schlecht haben gefunden. Und was wir aber aktuell gerade am Schauen sind, haben wir schon lange nicht mehr darüber geredet. Und jetzt haben wir doch wieder, hat sich wieder ein paar Sachen angehäuft, oder?
Genau.
Darf ich ganz kurz in einer Minute noch etwas quer reinschieben? Ich möchte anknüpfen an unseren Rant-Folge.
Also,
ich nehme dort die Energie. Ich tue die Energie noch ganz kurz absorbieren. Ich bin nämlich von meiner Partnerin zu einem Film genötigt worden. Das habe ich euch noch nicht gesagt. Ich komme jetzt schnell spontan quer rein. Ich habe nämlich zwei grossartige Schauspieler, also eine Schauspielerin und ein Schauspieler, die in der Neuzeit wirklich sehr, sehr, sehr tolle Filme gemacht haben, die aber ursprünglich aus einer Filmserie rauskommen, die wir jetzt auch alle nicht so super finden, könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ich bin genötigt worden, Twilight 1 zu schauen. Ich habe den nämlich noch nie geschaut. Ich habe schon jegliche Werwolf, ich habe den nie gesehen, stehe ich auch dazu. Das heisst, ich habe jegliche Werwolf-Filme, ich habe jegliche Vampir-Produktion aus den letzten 30, 40 Jahren gesehen. Aber den habe ich mir verkniffen, mein Leben lang, die ganze Filmserie. Übrigens, ich habe absolut keine Ahnung, ich habe die Bücher nicht gelesen. Und meine Partnerin hat gesagt, ich habe die Bücher gelesen, jetzt musst du mit mir mal den Film schauen, damit du mal kannst ein eigenes Bild machen kannst. Also ja, ich bereue die zwei Stunden von meinem Leben, die gibt mir nie mehr wieder jemand zurück. Und damit ist mein Rant schon fast wieder beendet. Also es ist wirklich so schlimm, wie ich mir so vorgestellt.
Ich ziehe im Fall bei dir nachher. Ich habe ja auch extrem viel Vampire- und Fantasy-Sachen gesehen. Mhm. Und meine Partnerin hat die Twilight-Geschichte mit ihren Freundinnen auch geschaut, nicht gefeiert, aber geschaut. Und ich habe mit dem Twilight eigentlich nur in gewissen kleinen Schnipseln genähert. Das muss ich hier auch gestehen. Ich habe das für mich auch relativ vermieden, das Ganze zu... Es ist nicht mein Cup of Tea.
Und vor allem, also, vor allem, ich finde es lustig, das ist so ein typisches Phänomen bei so popkulturell Impact-Filmen, wenn du dann 20 Jahre später schaust, was jetzt hier etwa zutrifft, plus minus, stellst du einfach fest, hey, das hat sehr viel problematische Szenen in dem Film. Er ist irgendwie ein Stalker. Er ist irgendwie... Genau. Er ist ein hoher Creep. Und weißt du, also all die Themen, die wir heute so in Filmen und Serien verarbeiten, ist dort reingebrannt. Und alle Teenies haben das abgefeiert. Und ich habe einfach so gedacht, hey, das könntest du heute nie mehr so zeigen. Hey, das ist, das ist ganz schlecht gealtert. Das ist wirklich Katastrophe.
Ja, das habe ich gerade... Wollte sagen, weil ich den letztes Jahr gesehen am Cult Movie Festival oder Cult Attack ist der gelaufen und habe den eben wieder gesehen und hatte eigentlich noch so positive Erinnerungen gehabt. Bin ich dann mit meiner Tochter schauen und ja, er ist wirklich schlecht gealtert. Und das hast du auch gemerkt im Kino, entsprechend sind die Reaktionen auch bei diesen Szenen. Also, ja.
Es aber ist wirklich kitschig, wie verrückt. Aber ich habe es nicht wollen verlängern. Eben, nochmal.
Zwei hervorragende Schauspieler und Schauspielerinnen.
Kirsten Stewart, absolut grandiose Schauspielerinnen.
In der neuen Rolle
passt. Keine Frage, hey, wirklich tolle Produktionen gemacht. Aber ich wollte nicht länger darauf eingehen, sondern noch schnell einwerfen. So, Tommy.
Aber du musst schon noch schnell sagen, ob jetzt Team Edward bist, oder...
Ich bin weder noch, ich bin Team, zeig mir. Ich habe dann überlegt, ich könnte als... Ich könnte als um mich selber, weißt du, dass mich selber wieder kann erden kann, habe ich dann ein Blade rein tun, wo meine Freundin eingeschlafen ist. Die Blade Nein, Spass. Ja. Aber gut, nein, ich bin weder Team 1 noch Team 2, aber er ist so unglaublich. Also, irgendwann muss ich mir mal noch Zeit nehmen in diesem Podcast und das Gespräch, das sie im Wald führen, wo er ihr offenbart, dass er ein Vampir ist. Das muss man wirklich mal wie ein Theaterstück. Jeder nimmt sich ein Ziel und das müssen wir auf Englisch mal durchspielen. Das ist der ultimative Cringe. Das ist, wenn man das heute Neudeutsch sagt. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und sogar meine Freundin musste zugeben, der Film ist nicht so gut gealtert. So, aber jetzt reiten wir nicht auf Twilight umreiten. Jetzt geht es weiter.
Ja, ich glaube, wir haben etwas Neues zum Umreiten getroffen. Nämlich hat ein Film Einzug gehalten von zwei Buddies, die glaube auch real life relativ eng miteinander zusammen verkehren. Das ist nämlich der Matt Damon und der Ben Affleck haben auf einem Stream auf Netflix einen neuen Film. Und The Rip. Und ich glaube, dazu können wir doch auch etwas sagen. Es ist ja so ein kleiner Crime-Polizeidrama-Film. Und um was geht es? Das ist eigentlich so eine Gruppe Polizisten aus Miami, die ein Bargeldversteck finden, in Millionenhöhe. Und dann eigentlich so in Versuchung geraten, was weiss ich jetzt mit dieser Kohle? Und zu diesem Team gehören eben verkörpert der Matt Damon und der Ben Affleck, also ein Detective und ein Lieutenant. Und die werden dann in das hineingewoben mit ihrem Team. Und dann entsteht eigentlich so eine Spannung. Es kommt noch so ein bisschen Kartell- und Milieu-Zeug ins Spiel. Und wie sie dann mit dieser Prämisse umgehen, was sie jetzt mit dem Geld sollen machen. Und es ruht auch ein bisschen auf Misstrauen. Also, wer führt hier wen vom Team hinter das Licht? Und wem kann man noch vertrauen? Und Mephisto, ich glaube, du hast ihn gesehen.
Ja, Moski, gesehen, ja. Bei dir weiss ja, ich schaue ja immer so Crime-Zeug schaue ich auch gerne. So Police-Thriller habe ich eigentlich noch gerne. Da gibt es aber auch wirklich viel Durchschnittliches, muss man ganz klar sagen. Was ich vielleicht noch da ergänzen ist, dass die das in Teilen auf wahren Begebenheiten basiert. Also, dass es so einen ähnlichen Fall hat gegeben. Man hat es natürlich ein bisschen aufgelassen für die Produktion. Das ist also, es steht da in der Beschreibung, dass es in Teilen auf einem Fall basiert, was es gegeben hat, aber man hat dort auch sehr viel dazu gedichtet. Und ich grundsätzlich schätze beide Schauspieler, die da in der Produktion im Vordergrund stehen, eben der Ben Affleck und der Matt Damon, da muss man vielleicht auch noch sagen, die sind seit Jahrzehnten gute Freunde, haben diverse Filme zusammen produziert, auch zusammen mitgespielt in Filmen. Kennen sich privat, sind wirklich so, wie du gesagt hast, einfach auch ein bisschen Buddies und so und haben jetzt nach Jahren auch wieder mal zusammen den Film produziert für Netflix. Und
also sie haben ja zusammen noch einen Oscar gewonnen, oder?
Genau. Und genau. Merci für die Ergänzung. Und ich, ganz ehrlich, ich habe eigentlich relativ hohe Erwartungen gehabt, auch als ich den Trailer gesehen habe. Und es ist halt einfach wieder mal so leid es mir tut, für mich wieder sehr viel Potenzial da verspielt worden. Mit der Ausgangslage, die man eigentlich hatte. Für meinen Geschmack. Und es gibt einfach in diesem Genre wirklich auch in der sogar jüngeren Vergangenheit einfach bessere Produktionen. Und es war eigentlich für mich ein bisschen schade gewesen, weil die Chemie, die hat für mich eigentlich, die funktioniert noch zwischen diesen zwei. Sie können es noch, finde ich. Der Damon hat ja das so mit vielen Rollen eigentlich in der Vergangenheit gezeigt. Und der Affleck auch. Aber am Ende des Tages, es ist einfach schwierig. Ich bin nicht so richtig reingekommen. Er wird in Teilen noch ein bisschen voraussehbar. Das Ende macht einen Twist auf, den wir logischerweise nicht verraten. Aber es ist irgendwo durchnäher einfach nicht stringent. Und so Cop-Milieu-Filme, weißt du, wenn du jetzt gefühlt aus einem Training Day rauskommst, mit dem Gefühl aus einem Training Day und dann schaust du das, das ist echt wie, also für mich gefühlt wie Tag und Nacht. Weißt du?
Ja, das kann man schon nicht
vergleichen. Auch wenn der andere Film über 20 Jahre her ist. Aber weißt du, für das Gefühl, wo die Latte liegt und was sie wollen, ist das, was sie wollen, haben sie selber nicht erreicht, finde ich.
Also, ich glaube, du setzt dort einen Maßlatte wirklich hoch an einem Training
Day. Ja, natürlich, natürlich.
Also weißt, das ist jetzt gerade einer von der besten in diesem Genre. Absolut. Und ich glaube, die Zielsetzung ist einerseits klar, das mit der eben Zwietracht, die sie da sehen. Ich finde, es ist auch ein bisschen kreiert, oder? Weil sie eben gerade so viel Geld finden, dass noch vor Ort irgendwie am Abzählen sind. Und dann so die Cops und all die Ausgangslage und dass plötzlich Kartellleute sagen, ja, wir verzichten auf das Geld und so Zeug. Da kommen dann so Züge rein, was dann für mich ein bisschen unglaubwürdig ist worden vom Plot her, oder? Wo man dann denkt, oder würde jetzt das wirklich so können stattfinden, wie du sagst, es beruht auf Gegebenheiten, die wahr sind. Da haben sicher mal Polizisten einen grossen Fund eben gemacht, wie es angedeutet wird in Miami. Aber dass es dann so unfacettenreich eben auch von der, wie soll ich sagen, von dieser Energie oder der Anspannung hat es mir gedacht, hat es nicht funktioniert gegen Schluss. Also er kann dann die Fallhöhe gar nicht erreichen. Wie ein Training Day, der so dramatisch wird und so auserzählt wird und so roh ist in der Gewalt. Das erreicht hier der Rip nicht. Man kann ihn gut mal schauen als Movie nebendrin, aber am Schluss, und das haben wir ja da auch noch so ein bisschen gehabt, es wird
also
auch
immer wieder predigt und wieder The Town hast du mal gesehen mit dem Ben Affleck und mit dem Jeremy Renner zum Beispiel. Der ist der ganz ähnliche, ist doch ein ähnliches, das Genre. Und der hat zum Beispiel auch, der geht ja aus der Sicht der Cops Und der hat auch nochmal einen ganz anderen Impact. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen, ich finde es fast ein bisschen schade, weil er hat, es ist, also vielleicht das grundsätzlich, es ist nicht ein schlechter Film. Es ist nicht ein grundschlechter Film.
Was hier auch noch zum Zukunft ist, ja, das Plot-Exposing, oder, was ich gerne wieder mache. Also, dass es hier um viel Geld geht, dass es hier wirklich, wem kann man jetzt hier vertrauen?
Um
und das ist
Geld
eigentlich alles klar. Es geht ja. Hier um Millionen. Und das hat man gerade in der ersten Minute gecheckt, wo sie das Geld finden. Und man hat auch gecheckt, dass da hier ein Misstrauen im Raum ist. Aber sie tun das immer wieder catchen, um den Zuschauer irgendwie künstlich bei Laune zu behalten. Oder? Und das ist schräg, weil das muss man in einem Film automatisch spüren und die Spannung muss sich im Plot innen aufbauen. Und nicht, dass man eben wieder das Exposing macht, hey, weisst und so, und jetzt haben wir da die Millionen und zählen jetzt die Millionen. Das ist Nonsens und das tut dem Plot nicht gut. Und ich glaube, das wird heutzutage eben gerade im jüngeren Kino- und auch Filmformat eigentlich zu viel gemacht, oder? Dass man eben das Exposing-Zeug.
Aber das ist bewusst, oder? Also es hat ja letztes Jahr ist das gewesen, auch mal von Netflix ist irgendetwas geleakt worden. Und gerade im Streaming wird das bewusst gemacht, oder? Weil eigentlich die Leute daheim mit Second- oder Third-Screen sogar nebendran oder irgendwie am Glätten und Kochen sind. Und dort Netflix schauen oder welchen Streamingdienst auch immer, weil sie das vermehrt so reinbringen. Oder dass du eben abgelenkt bist, irgendetwas anderes machst, eine Nebenbeschäftigung und den Film irgendwie schaust und dass du gleich immer wieder mitbekommst, um was es geht und was die jetzt machen, wird das ganz bewusst reingewoben. Oder? Und das ist einfach der Tod von den Filmen.
Es ist ganz schrecklich. Und es sind ja auch Statements von den Schauspielern selber auftaucht, die das sogar zugeben, dass sie festgestellt haben, dass sie im Drehbuch immer wieder Sachen müssen wiederholen und sie sich das auch gar nicht gewöhnt sind. Ich glaube, beim Joe Rogan, beim berüchtigten Podcast, ist ja der Ben Affleck und der Matt Damon sind zu Gast gewesen, gerade jetzt gerade, und haben eben so Sachen geleakt und so. Dass sie wirklich feststellen, hey, da wird mitgeredet, oder? Und das ist, wie du sagst, Moski, also Exposition bis zum geht nicht mehr, dass wirklich der hinterletzte Double, wenn ich so sage, wirklich immer noch nach allen zwei Minuten begreift, um was es geht. Und das ist etwas, was wirklich generell
in Filmen so ist. Oder sind wir selber die Schuld als Gesellschaft, weil wir jetzt so die ganzen Sachen konsumieren und schauen. Und wenn du aber bewusst beim Film bist, oder, dann stört dich eben das, dann fällt dir das auf. Aber wenn du eben nicht bewusst dabei bist, sondern nebendran andere Sachen machst, ja, dann fällt dir das auch gar nicht so auf. Und im Gegenteil, es hilft dir ja eben, dass du kannst dranbleiben und gleich mitbekommst, was geht. Und darum, also, sind wir da wirklich alle selber die Schuld, oder? Wenn das so Ausmaß annimmt. Im Squid Game habe ich ja das auch schon erwähnt, oder, dass das genau so gemacht ist worden. Und ja, so fängt es eigentlich nicht, oder? Aber Kritiken sind ja jetzt wieder von der Crowd, sind ja da gut, oder? Die den Film super finden und sagen, schaut aus, er ist überall auf Platz 1 von den Netflix-Charts. Also, wie gesagt, wir sind selber die Schuld, was wir hier bekommen, oder?
Ja, es hat halt für mich immer zwei Seiten. Oder? Einerseits die einem Streamingdienste auch ein bisschen dorthin erziehen, blöd gesagt. Jetzt das Publikum halt auch wieder, oder? Es beeinflusst den anderen so ein bisschen gegenseitig. Aber wenn man als Publikum den Anspruch näher verliert, eben dran zu bleiben, dann entfernt man sich, wie du es sagst, Moski, auch dem Anspruch immer wie mehr. Und dann denken sie, dann klappt ja das in der Regiearbeit oder im Storytelling, was wir hier machen. Und der Anspruch, den muss man gerne noch haben. Also sei es jetzt im Stream und das kommt leider, wie der Mephisto es angetönt hat, das beeinflusst sogar schon das Kino zum Teil. Oder in den grösseren Produktionen wird eben das auch gemacht. Ich bin der böse, habt ihr es noch nicht gewusst und so. Und nach dem
Zeit, wird auch immer mal, wieder gesagt, man, ja.
Und
immer wieder
genau, also. Eben, und das ist ein schlechter Trend, oder? Genau. Das nehmen wir wahr, halt jetzt, wo ich vielleicht ein bisschen mehr mit dem beschäftigen. Aber es ist so ein allgemeines Phänomen. Ich habe das Gefühl, dass das auch ein mit den modernen Social-Media-Sachen, aber das ist ja, ein neues Fass, absolut.
Genau, ja. Ja. Absolut, also das ist nicht einfach jetzt, weil da die drei alten Männer vom Krieg erzählen, sondern das Phänomen ist einfach klar ersichtlich, das hat mit den neuen medialen Trends zu tun und das lässt sich nicht wegdiskutieren.
Wir sind noch bei der Wertung, also trotz all dem, was man jetzt hier kritisiert hat, sonst Matt Damon, Ben Affleck in den Hauptrollen, solid, es hat noch gute Nebendarsteller dabei, der Steven Yeun ist noch dabei und so. Ich gebe ihm am Schluss ein Schaubar. Es ist okay. Trotz all diesen Kritikpunkten ist es von der Produktion her schon stabil. Man kann ihn schauen, halt nicht mit einem extrem hohen Anspruch.
Ich mit dem Handy nebendran, genau.
Genau, mit dem
das muss immer am Ball bin. Also, er ist auch gut ausgestattet, die Bilder sind gut. Ja, er hat leider okay. Für meinen Geschmack wieder ein bisschen den Netflix-Look. Muss ich sagen, ist ein bisschen schade. Aber sonst, er sieht gut aus, er ist gut gemacht. Also da können wir nichts dazu sagen. Schaubar. So.
Ja. Yes.
Sind wir jetzt schon beim Grund? Jetzt sind wir schon beim grossen
Ereignis.
Noch nicht?
Nein. Ich tue mal einen reinwerfen. Du, ich kann fast nicht mehr reden. Reinwerfen, wo...
Er ist schon nervös. Merkst du es, Tommy? Weisst du, wegen Anime.
Ja, ja, genau. Darum kann ich noch nicht... Müssen wir das vielleicht vorziehen? Nein, wir haben jetzt viel geredet. Und ja. Ich habe einen Film gesehen, den ihr nicht gesehen habt. Darum gehe ich relativ rasch durch. Und zwar 22 Bahnen. Das ist ein deutscher Film. Und ich habe darum das Buch gelesen. Mhm. Und das
ist ein Bestseller, oder? Habe ich gelesen.
Genau, Bestseller, überall. In den Top 10 in jeder Buchhandlung sieht er das Buch und das ist jetzt verfilmt worden von der Mia Marey Meyer, in der Hauptrolle die Luna Wedler. Und eben, wie gesagt, ich habe das Buch eigentlich sehr gut gefunden und darum hat es mich Wunder genommen, wie der Film ist. Aber zuerst, um was geht es überhaupt? Tilda ist da in der Hauptrolle drin, eben gespielt von der Luna Wedler und sie hat wie ganz schwierige Familienverhältnisse. Sie lebt nämlich mit ihrer Mutter zusammen, die Alkoholikerin ist, und mit ihrer kleinen Schwester. Und sie muss einfach wie selber zu der Schwester schauen. Also muss die aufziehen, weil die Mutter überhaupt nicht fähig ist und eben, wie gesagt, nur am Alkohol verfallen. Und die bringt überhaupt nichts auf die Reihe, im Gegenteil. Und Tilda tut aber noch studieren und bügelt noch im Supermarkt und eben schaut zu ihrer Schwester. Das ist so ein bisschen wie die Ausgangslage und die sehen wir immer, wie das da weitergeht und warum 22 Bahnen, weil das ist so wie ihre Auszeit, die sie hat. Sie geht immer ins Schwimmbad und schwimmt eben dann ihre 22 Bahnen hin und her, wo sie so mal Zeit für sich kann nehmen. Und dort sieht sie aber dann Victor, der auch am Schwimmen ist. Und dort hat sie, das ist der Bruder von einem Freund, den sie in der Vergangenheit hatte. Und dort sieht man dann so ein bisschen Rückblenden, was dort war. Und wir erleben dann dort so ein bisschen in dem Kleinen, was dort so ein bisschen passiert. Und im Buch ist das sehr schön beschrieben und hier jetzt im Film haben sie es so fast wie 1:1 umgesetzt, was ja eigentlich nichts Schlechtes muss bedeuten. Aber das Buch ist in Ich-Form geschrieben und natürlich kommt Shadow immer wieder die Gedanken auch von der Tilda mit über. Und das haben sie aber hier einfach auch so umgesetzt wie aus dem Off, oder kommt dann irgendwie so, kommen so ihre Gedanken rein. Und das hat mich sehr gestört, weil ich finde, das hätte man viel cleverer können umsetzen und reinweben in die ganze Geschichte. Und nicht einfach nur so 1:1 überbringen. Und auch die Beziehung dann eben zum Victor, zu dem Freund, der sich da aufbaut, der so ein bisschen ein spezieller Typ ist, bin ich mir auch nicht sicher, wenn du das Buch nicht kennst, ob das wirklich alles schnallst, was dort auch zwischenmenschlich so ein bisschen passiert. Es ist sehr ruhig, wenn du nicht weisst, eben die Gedanken auch, die das Buch dort überbringt. Darum finde ich es überhaupt nicht gut umgesetzt, muss ich leider hier sagen, hat es mir nicht gefallen. Okay, und eben, wie gesagt, okay. Wenn du das Buch nicht kennst, weiss ich nicht, ob du beim Film wirklich alles so begreifst.
Also, Das heisst,
ja, das ist schon Literaturproblematik. Ich habe es über die Literaturkanäle einfach mitbekommen, dass es extrem von LiteraturkritikerInnen sehr gelobt wird, dass das Buch, glaube ich, wirklich in Deutschland und also im Dachraum, glaube ich, sehr, sehr beliebt ist und da wirklich gut ankommt. Und wirklich auch bei renommierten Leuten, man sagt, das ist jetzt wirklich mal ein Roman, was es schon seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Aber ich kenne den Inhalt des Buches eben nicht und darum könnt ihr jetzt auch nur den Film beurteilen. Und wenn du jetzt sagst, also, du siehst es gegenüber einem Buch eher kritisch, ist halt immer die Frage wieder, oder? Wie setze ich so einen Stoff um, oder?
Genau.
Also Moski, der habe ich dich richtig verstanden. Es werden zu wenig Charaktere und ihre Hintergründe, sprich ihre Motive, ihre Beweggründe und ihre Hintergrundgeschichte beleuchtet. Dass man dort auch zu wenig über die Befindlichkeit der Charaktere
gegenüber das nicht einmal, Buch. Also jetzt von der Hauptperson eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, schon, das kommt schon mit über. Auch von der jüngeren Schwester, von der Ida. Einfach, ich habe mehr gemeint, die Beziehung eben vom Viktor, von dieser anderen Person und Tilda, weil das sehr, sehr ruhig vonstatten geht, habe ich das Gefühl, das kommst nicht so mit über, was dort die Motive sind oder Gedanken hinter dran, wenn du das Buch nicht kennst. Aber das ist so mein Eindruck, oder? Jetzt wäre gut, wenn natürlich jemand einfach nur den Film hat gesehen, für das so zu beurteilen. Aber von meiner Warte aus, also leset lieber das Buch von der Caroline Wahl, 22 Bahnen. Es gibt schon den Nachfolger, nämlich Windstärke, wo man eigentlich dann eher die Sicht von der Ida sieht, aber nicht parallel, sondern eigentlich dann, wie es dann weitergeht, sieht man es eben dann, was dann eher mit der jüngeren Schwester wieder das weitergeht, genau.
Okay, da.
Gut, dann übergebe ich wieder. Jetzt habe ich da relativ viel geredet, ein bisschen Monolog.
Ja, ich glaube, wir verfrachten uns mal Richtung Tokio. Da gibt es natürlich
deine auch einen interessanten Film.
Sozusagen. Ja, also die Lieblingsstadt. Ja. Ich bin also, dort gewesen. Ich habe eine Japan-Reise mal gemacht. Und ja, ich bin auch in Tokio gesehen. Es ist einfach eine gewaltige Stadt, oder? Das muss man mal schon mal im Voraus schicken. Und das wird genau in dem Film, wo wir jetzt, glaube ich, darüber reden, auch ein bisschen präsent. Nämlich in Bild und Ton. Wir reden von Rental Family, wo der Brendan Fraser ein kleiner erfolgloser Schauspieler in Tokio mimt, der eigentlich so ein bisschen von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob sich durchbuchset in dieser Tokioer Gesellschaft in Japan und eigentlich auch ein bisschen nach einem Sinn sucht von seinem Leben und so ein bisschen allein ist. Und genau in diesem Mikrokosmos Tokio, das ist für mich recht gut beleuchtet. Die Regisseurin ist Hikari. Und sie ist selber natürlich sehr stark, weil sie auch aus dem Japan kommt oder mit dem, glaube ich, gut verbandelt. Und das merkt man, glaube ich, im Film sofort an. Also, dass sie eben den Grossstadtraum Tokio eigentlich im Film auch sehr gut erfassen kann. Und im Plot ist ja näher, der Brendan Fraser nimmt ja näher dort einen Job an, als der Philipp Wanderblog, der eine Agentur ist. Eine Agentur, die eigentlich Darsteller für eine Rolle im Leben, also du kannst die mieten und die mimen dann entweder eine Schwester, einen Vater, einen Lebensgefährten auf die Zeit und die kannst du dann so mieten und bestellen und für eine x-ere Veranstaltung. Und er mimt dann so verschiedene Rollen gegenüber anderen, unter anderem dann auch einen Vater, gegenüber einem Mädchen oder einem Journalist, der einen alten Darsteller ein Schauspieler interviewt und so. Also, eigentlich eine spannende Ausgangslage. Mephisto, wie hast du es?
Also, ich muss noch ein bisschen ausholen, oder? Ich habe das kulturell nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, dass es das tatsächlich in Japan gibt, dass man sich so für gewisse Anlässe Leute kann mieten kann. Achtung, das hat nichts mit Prostitution zu tun. Das müssen wir vielleicht noch...
Nein, es ist nicht auf sexueller Ebene.
Prostitution gibt es natürlich auch, so wie überall in der Gesellschaft, aber dort geht es jetzt primär darum, dass man für gewisse Anlässe, für gewisse Ereignisse, für gewisse Sachen tatsächlich Leute kann engagieren kann, die solche Rollen spielen. Das gibt es, das ist tatsächlich die Realität. Ich habe das so nicht gekannt, ich musste das recherchieren, weil ich dachte, das hat einen realen Bezug. Darum habe ich mich ein bisschen vorbereitet. bevor ich den Film gesehen habe und musste sagen, das hat mich auf dem falschen Fuß verwutscht. Und ich finde, der tut hoch emotionale Themen ansprechen. Und das ist, und das ist extrem überraschend, weil ich habe so, er wird ja überall so ein bisschen beworben als so Feel-Good-Komödie, Drama, so ein bisschen in die Richtung. Habe ich ein bisschen rausgesehen aus dem Trailer, der Feel-Good-Film des Jahres und so, wird ein bisschen gesagt.
Das wäre etwas für mich in dem
Fall. Das wäre etwas für dich, gesehen. Aber ich finde, er hat eine mega hohe Emotionalität und er hat vor allem ein Thema, man geht sehr gut mit diesen kulturellen Unterschieden um. Der Brendan Fraser, also der Philip, ist ja immer in dieser ständigen, in diesem Zwiespalt, und das kommt wirklich recht authentisch über. Was mache ich hier eigentlich? Ich spiele mit den Gefühlen und den Emotionen von Leuten. Ich nehme den Platz in ihrer Intimsphäre ein, spiele eine Rolle, aber ich bin ja nicht in einem Film, sondern ich mache das in der Realität. Und das ist, er hat einen Konflikt, er ist sich das kulturell nicht gewöhnt. Und er merkt, dass das ihn wirklich immer wieder in die Bredouille bringt. Insbesondere, wenn er eben noch Kinder ins Spiel kommt. Der wird's
schwierig. Aber auch gleichzeitig hat er ja eben gerade, weil das so in Tokio so präsent ist, also Einsamkeit, oder? Das Alleinsein, dass man eben Leute braucht, wo man sich kann mieten, sei es ein Freund oder eben jemand Angehöriges, für das man sich nicht so allein fühlt. Das ist in Japan eigentlich auch recht weit verbreitet eben.
Ich glaube,
das entsteht das Bedürfnis halt dort auch in der modernen Gesellschaft. Also ich werde jetzt behaupten, dass sogar das in unseren Gefilden in Europa zum Teil schon eine Rolle kann spielen. Wir haben jetzt nicht das, was du hast gesagt, da möchte ich auch noch schnell sagen, das sind 300 Agenturen oder, in Japan, die sich dem widmen. Also, wo dann solche Leute anwerben, für das sie dann eben solche Sachen verkörpern von deinem Umfeld, das du nicht hast. Und ja, du sagst es, eben, er hat die Zwietracht, eben die Rolle zu spielen und andererseits ein unheimliches inneres Bedürfnis, eben das zu teilen und das wird dann im Film auch relativ eben, ist sehr still, aber sehr schöne Momente visuell festgehalten. Also, wo ihm dann das Mädchen zum Beispiel Zeichnungen schenkt, wo er den Vater spielt, überkommt er zeitweise echt die Vatergefühle, oder? Wo er nicht ausleben kann.
Ja, genau. Und gleichzeitig geht er immer heim und weiss ganz genau, ich lüge das Kind permanent an. Die Einzige, die eingeweiht ist, ist die Mutter. Und das ist schon hoch emotional, gerade noch mit Kind so etwas zu spielen, oder? Und das kommt logischerweise, geht das natürlich auch, kommt es auch zu einer Situation, die nicht ganz einfach ist. Ich will jetzt nicht alles spoilern. Und die muss er dann auch zuerst verarbeiten. Aber ich werde noch eine Person herausheben, die mich überrascht hat. Und zwar ist der älter Ex-Schauspieler spielt, der japanische Ex-Schauspieler, der leicht dement, also ich glaube dement, oder ist es,
was
er hat?
Ja, es ist eine Demenz, die er befällt und das wird dann einem so ein bisschen bewusst gemacht, ja.
Genau, und Brendan Fraser hat auch dort sozusagen, muss auch ihn wie begleiten und bricht dann, also verstößt gegen die Regeln, die die Agenturen aufstellen und bricht dann in seiner Rolle aus. Und die Szene, die ganze Szene mit dem alten Mann, insbesondere eben auch der japanische Darsteller, jetzt ist mir gerade der Name empfohlen, kannst du mir den schnell reinwerfen, das finde ich wirklich sehr gut. Das hat mich wirklich extrem, das hat mich sehr überrascht.
Akira Emoto ist es übrigens, der alte Mami. Und das ist eigentlich auch jemand, der schon in Japan eine sehr bekannte Grösse war, auch Schauspieler ist. Aber du sagst es, zwischen ihnen entsteht dann wirklich etwas Reelles, Emotionales. Oder? Und weil er ja mit ihm dann, es ist ein kleiner Spoiler hier an dieser Stelle, auch sehr eine Reise unternimmt, zurück zu den Wurzeln, wo er her ist. Dort hatte ich auch einen Moment gehabt, wirklich, wo es ihm wirklich ins Herz zerbricht. Darum ist das, was du sagst hier, es ist nicht einfach nur eine Feel-Good-Komödie-Maske, sondern es hat wirklich ein emotionales, tragisches Element auch noch dabei. Also es hat schon die Momente, wo es sich gut anfühlt, wo es so schön ist, aber es hat genauso viel Tragie eben dahinter und es ist wirklich ein wichtiger Film. Ich finde, es ist auch sehr ein gelungener Film, eben auch gerade, weil ich habe gesagt, eben das mit Japan und diesen kulturellen Unterschieden und gleichzeitig eben dieser hohen Emotionalität, die das mitbringt und Gesellschaftsfragen aufwirft im modernen Leben, sage ich mal, ist es ein wichtiger Film. Und ich finde, es ist sehr gut gelungen eigentlich. Und ich auch, der Brendan Fraser, finde ich, ist auch super, dass er jetzt wieder so in das Kreis, wie soll man dem sagen, als Charakterdarsteller, oder? Er war ja früher immer so ein bisschen der Ulkig gewesen, wo man nicht ganz hat können ernst nehmen in seinen Besetzungen und in seinen Rollen. Einerseits im Action-Kino oder auch so ein bisschen in dümmlichen Comedies verkehren hat müssen. Und jetzt hat er sich da zu einem ernstzunehmenden Schauspieler entwickelt. Und das finde ich echt auch schön, weil er hat auch so eine, als Ausstrahlung hat er etwas Freundliches, Berührendes, oder? Und das hat man in ein paar Interviews gemerkt. Ich glaube, es ist ein herzlicher Mensch und ein sehr zerbrechlich emotionaler Mensch. Und das kann er endlich hier auf den Bildschirm bringen. Und das kann ich ihm gönnen. Dass er das mal ausspielen kann. Oder? Und man merkt, es sind auch immer so Sachen, das ist nämlich noch lustig, also nicht lustig, schon tragisch eigentlich, bei The Whale und eben auch hier bei Rental Family, es hat so zu tun mit seiner Person. Eben ein Schauspieler, der vielleicht auch ein bisschen gescheitert war. Oder eben absolut, auch jemand, der mit Depressionskämpfen hat. Das hat er auch gehabt. Und. Also, er kann das jetzt hier viel besser ausspielen als Schauspieler. Und das sei ihm gegönnt. Ja. Also von dem her, für mich eine ganz klare Empfehlung. Ich würde sogar so weit raufgehen, dass ich würde sagen, 4 von 5 Sternen. Also hier wirklich echt.
Unbedingt schauen, da sind wir uns doch mal einig. Ich sage das Gleiche. 4 von 5. Der hat
mich lustig gemacht.
Und übrigens noch eine Randbemerkung. Auch kulturell war man, glaube ich, sehr darauf beachtet gewesen. Ich glaube, weil die japanische Produktion ja sehr im Vordergrund ist gestanden. Es gibt ja noch die Bat-Szene. Das ist jetzt, in welchem Kontext sage ich jetzt nicht, wegen Spoilergrund. Und ich glaube, das ist schon sehr, hat man auch darauf bedacht, dass das sehr authentisch ist und man dort auch nicht irgendwie Gefühl verletzt. Und so hat man, glaube ich, gemerkt, dass man das, oder gerade mit einem westlichen Schauspieler, in einer Gesellschaft, in einer Kultur, die sehr auf ihre Traditionen sich beruft. Und der Culture Clash übrigens hat mich in Teilen so ein bisschen von der Tonalität her an Lost in Translation erinnert, mit dem Bill Murray damals.
Ja, es ist halt auch geschuldet dem, was man hier muss sagen, ist sicher im Vokabular und im Japanisch, weil sie dort zum Teil näher switchen, vom Japanisch ins Englische, bezüglich der Verständigung. Genau, bezüglich der Verständigung. Aber da haben sie so ein bisschen für mich einen guten Kompromiss gemacht.
Das ist ein guter Kompromiss. Das hat mich jetzt gar nicht gestört.
Ja. Nein, es wird auch regietechnisch relativ geschickt hier gehandhabt, muss man sagen. Also alles in allem, es ist nicht nur für Japan Interessierte, also nicht, dass ihr uns da falsch versteht, sondern es ist wirklich ein Film, wo ganz klar eine ziemlich aktuelle sozialkritische Noten aufwirft hier. Eben, kann man jemanden mieten, für sein Leben voller zu gestalten? Und was für einen Platz und Raum kann so eine Person einnehmen? Auf emotionaler Ebene. Ja.
Absolut.
Genau.
Ja, yes. Komm, dann wirf ich nochmal einen rein, weil jetzt habe ich nichts gesagt und jetzt habe ich nochmal einen Film, den nur ich gesehen habe und nicht ihr zwei, dann kann ich nochmal jetzt einen Monolog führen. Nein, mach es kurz. Und zwar habe ich Syrah gesehen, das ist eine spanische, französische Produktion. Und der geht es darum, dass ein Vater, gespielt von Sergi Lopez, mit seinem Sohn, Bruno Núñez, gespielt. Die gehen so einen Rave in Marokko und die suchen eigentlich, also der Vater sucht seine Tochter, die verschwunden ist. Mhm. Und er hat auch mitbekommen, dass sie so an einem Rave ist und dort sind wir folgendes mit drin, so fällt nämlich der Film an, kommst den Rave mit über und das haben sie auch wirklich voll gefilmt, du bist gerade voll im Takt innen, Tommy, dass du dort fast kannst mittanzen. Sehr ausführlich und sie gehen dort Flyer verteilen und suchen eben nach ihm seine Tochter. Und nachher sind aber dort in Marokko so Unruhe und dann kommt jetzt das Militär und die wollen das wie auflösen. Und die eine Gruppe sagt aber, hey, wir haben gehört, es gibt noch einen anderen Rave und die Tochter ist im Fall vielleicht dort. Und nachher geht der Vater mit seinem Sohn, schließt sich dieser kleinen Gruppe an, für an den anderen Rave überzugehen. Und nachher fahren sie da quer durch die Wüste von Marokko ganz alleine. Und dann fährt so ein Roadtrip an. Und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, jetzt könnte es dir langsam langweilig werden auf diesem Roadtrip, obwohl der begleitet ist von sehr schönen und authentischen Bildern, macht dann der Regisseur, der Oliver Laxey, etwas, das den ganzen Film auf den Kopf dreht.
Okay.
Und
das darfst du jetzt spoilern, nicht verraten.
Ja, nein, das darf ich nicht spoilern. Also, das ist, ja, mich hat die Spannung von den Zuschauern, Netflix hat dazu gelassen, eben auch so wieder zurückholen und nicht nur das Schauspieler wiederholen, was jetzt eigentlich, wenn wir sie auf einem
Roadtrip was wir jetzt eigentlich hier machen.
Genau. Aha.
Okay.
Ja, dass du da wieder am Bildschirm gefesselt wirst und
ja, aber der Trailer
Den
kannst du übrigens schauen, ohne dass du gespoilert wirst, glaube ich. Das ist jetzt mal ein guter Trailer, der hat mir nämlich überhaupt nichts gesagt. Also ja, ich habe den Trailer geschaut und irgendwie bin ich nicht gestiegen, was das für ein Film ist. Was ja nicht unbedingt etwas Schlechtes ist und du gibst mir ja jetzt offenbar recht, dass das gut gelungen ist. Oder wie ist denn jetzt dein Fazit?
Ja, es ist natürlich schwierig. Ich habe mir jetzt 3 von 5 Sternen gegeben, also ich könnte gut schauen. Es ist einfach ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil es so der Film auf den Kopf dreht, was dann er, ja, wie aus dem machst. Oder du kannst jetzt sagen, ja, das finde ich gut, oder eben den auch nicht. Oder, aber ich kann es jetzt wie nicht erzählen, sonst wäre es wie gespoilert. Das müsst ihr so wie selber herausfinden. Aber ich könnte mich gut darauf einladen und das machen, aber ich sage auch, es ist nicht für jeden Mann und jede Frau, die dann den Film gut oder schlecht findet. Ist schon eine kleine Produktion, eben da nicht mit der grossen Hollywood-Kelle angerührt, aber wie gesagt, sehr authentisch und wirklich auch draussen und in Marokko in der Wüste dreht und nicht irgendwie in einem Studio irgendwo.
Okay. Ja, jetzt wird viel noch schnell etwas rein, was ihr, glaube ich, noch nicht habt gesehen. Darum halte ich mich, glaube ich, relativ kurz und prägnant dazu, weil wir werden den wahrscheinlich hier nochmal besprechen, habe ich ein bisschen das Gefühl. Es ist nämlich eigentlich wie eine Art, wir haben darüber gescherzt, eigentlich wie eine DLC, würde man sagen, wie eine Downloadable Content. Nein, es ist die Fortsetzung von 28 Years Later. The Bone Temple, der ist gerade aktuell im Kino angelaufen. Ich bin mir den anschauen. Und wir sind aus dem letzten Film, glaube ich, alle zusammen, wenn es mir recht ist, relativ mit gemischten Gefühlen raus. Also der, sehr, ist ja. der Danny Boyle hat ja dort die Regie geführt, der Autor war Alex Garland. Gewesen. Und dann, am Schluss ist der Film plötzlich so in eine ganz andere, skurrile Richtung gegangen. Vor allem, weil ja dort dann am Schluss eben die Gang, also wir können fast sagen, so ein bisschen Teletubby-Gang, nein, es sind so...
Teletubby-Gang,
nein, es ist ja der Jimmy Crystal, der dort auftaucht mit seinen anderen Jimmys, wo dann jetzt in diesem Bone-Temple-Film eigentlich der Fokus drauf ist. Und ich gebe euch hier schon mal einen Voraus, Deep geht der Film, wenn ihr es mögt verleiden, wirklich Englisch schauen, weil ich finde, gerade eben der Jimmy Crystal und mit seiner jungen Gang, also die anderen Jimmys, das sind ja dann so ein bisschen jugendliche Kinder, die mit ihm durch die Steppen ziehen von diesem Ödland von Britannien, also der Zombie-Apokalypse, kann man sagen, und recht brutal sich dort durchschlagen. Mehr will ich nicht verraten. Im Gepäck haben sie dann der Spike, der 12-Jährige, der sich ihnen dann auch ein bisschen anschliesst, unfreiwillig. Und später stossen sie dann auf den Dr. Kelson. Und es ist noch komisch, weil der Film war für mich so in 2 Teilen. Ich bin da relativ so ein bisschen müde, bin ich gesehen. Und das hat, glaube ich, das auch noch so ein bisschen mitgeschwungen. Das im ersten Teil war sehr viel so ein bisschen das Body-Torturing, das eine Rolle spielt. Also sehr viel auch, muss man auch ein bisschen aushalten, dünkt mir. Für Leute, die sich das jetzt nicht gewöhnt sind, für mich ist das gegangen, aber es ist eine sehr explizite Gewaltdarstellung, die der Film hat. Und dann bin ich so in die Mood hineingekommen, ist es jetzt das schon gewesen? Lebt jetzt der Film nur von expliziter Gewaltdarstellung oder kommt dort noch etwas mehr? Und dann, in der 2. Hälfte zum Glück, hat es das wieder ein bisschen drehen. Und dann, wenn der Ralph Fiennes als Dr. Kelson wieder ins Spiel kommt, hat das im Storyplot wieder so gut getan. Und das hat dann eigentlich der Film für mich zum Glück noch ein bisschen gerettet. Weil der Ralph Fiennes spielt wirklich extrem gut.
Ist ja schon im ersten sehr herausragend
gewesen. Ja, ja. Genau. Und der Jimmy Crystal verkörpert, eben mit seinem wirklich tiefen britischen Akzent, tut dann eigentlich sein Antagonist, oder? Das ist eine gute Geschichte am Schluss. Es geht dann irgendwie ein bisschen auf und jetzt ohne sehr grossen Spoiler, es wird sowieso weitergehen. Mit dieser Prämisse von 28 Years Later, das kann ich hier schon ein bisschen revealen, wir werden sicher noch mehr von diesen Filmen hören.
Es war ja auch verhältnismässig erfolgreich. Genau. Hat man fast gedacht, ja.
Ja, da werden sicher noch ein paar uns erwarten. Genau.
Aber das ist ja schon angesagt. Aber was ich jetzt nicht ganz daraus komme, ist es jetzt eine Fortsetzung vom Film, den wir letztes Jahr haben gesehen, oder ist es eben so eine Side-Story? Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es die Fortsetzung.
Es ist im Prinzip beides in einem. Also es ist wie eine Side-Story, die sich auftut, weil man eben dort eigentlich Alfie, also sprich nur Spike, sorry, dem Spike sich wieder gewidmet hat, oder den Fokus voll auf ihm hat, auf dieser Figur und dem Jimmy Crystal, den wir eben mit dieser Gang am Schluss vom ersten Teil sehen. Und dort knüpfen sie eigentlich an, bei 28 Years Later. Also es ist eigentlich schon wie eine unmittelbare Fortsetzung, ja, an das Ereignis, genau. Das kann man so sagen.
Okay.
Yes. Ich habe das Gefühl, wir werden noch einmal darüber reden.
Ja, ich bin so zwiegespalten, ob ich den schauen soll oder nicht oder so.
Ich halte mir noch offen, aber ich werde ihn vielleicht gleich sehen, weil ich habe ja der 28 Years Later in meine Top 10 reingewählt letztes Jahr. Und von dem her, ja. Ist das sicher etwas, ich noch muss schauen. Genau. Steht jetzt schon das grosse Ereignis von Moski an? Oder wie sieht es aus?
Schon bald.
Können wir machen.
Da kann ich auch noch etwas zur Serie kann ich auch noch etwas sagen. Genau. Aber jetzt musst du Kettensagen
nehmen. Wir können das gerne machen. Ja.
Jetzt musst du Kettensagen nehmen. Jetzt musst du zum Förster werden.
Ja. Weil nachdem, dass wir ja letztes Jahr Chainsaw were singing so super gefunden, das Horror-Musical, habe ich jetzt natürlich schon Chainsaw Man schauen. Hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Nein, ich bin mehr gewundert geworden, weil er eben so Erfolge hatte im Kino. Und überhaupt ja aufmerksam geworden. Hey, was ist denn das überhaupt? Noch nie etwas von dem gehört. Und da gibt es ja eine riesen Story und alles hinter dran. Das kannst jetzt hier vielleicht, Tommy, vielleicht noch ein bisschen ausführen, weil ich ja keine Ahnung hatte, um was es geht und bin jetzt gleich in den Film eingestiegen. Der läuft jetzt im Streaming und darum habe ich gedacht, jetzt schaue ich da mal rein. Aber du kannst vielleicht ein bisschen mehr eben dazu sagen, Tommy, was das für eine Welt überhaupt ist, wo man da eintaucht.
Ja, es ist eine relativ skurrile Welt von Dämonen und Teufelsjägern. Es ist so eine Art eine Agentur, wo der die im Auftrag von dem Prämissen ist, dass er selber, der Chainsaw Man, er kann sich dann so verwandeln und sieht den Denji. Und der hat dann Kötensägen an den Armen und auch am Gring und so eine riesen Rübe. Und von dem gibt es eigentlich schon eine Serie und die umfasst 2 Staffeln. Die könnt ihr auf Crunchyroll schauen, die Anime-Serie. Und jetzt haben sie sich gesagt, hey, machen wir doch mal hier eine Auskopplung von einem Kinofilm. Also der ist in Japan und auch in gewissen europäischen Kinos und weltweit auch ein bisschen gelaufen und hat bei den Fans wirklich sehr gut Anklang gefunden, weil die Anime-Serie ist eigentlich auch relativ beliebt bei gewissen Leuten. Vor allem auch natürlich, weil MAPPA Studios hier dahinter ist und animationstechnisch relativ gut und sehr stabil produziert. Und man merkt, dass er eigentlich auf IMDb und die anderen Ratings bei den Fans immer ein bisschen höher geratet wird, weil er so beliebt ist. Und ja, der Chainsaw Man ist ja eigentlich einfach so ein bisschen brachial.
Du warst fast ein Versprecher mit dem Chainsaw Massaker. Ja,
ja
ist schon gehört.
Also ja, ich meine, es geht ja schon an mit Actionsequenzen und so. Aber was es ganz klar hat, ist so das Dark Romance, also die dunkle Romanze, die hier ganz klar reinspielt, weil er sich ja dann eben da in die Reese, es heisst ja Reese Arc, in sie verliebt und so und dann ist das dann auch so ein Twist und genau so ist ja der Film zwischen Action und eben dieser dunklen Romanze schwappt er so ein bisschen hin und her Also es hat dann so einen, wie soll man dem sagen, so einen Monster-Science-Fiction-Charakter, aber auch so eine Liebesgeschichte reingewebt, in dem Sinn. Eben die Romanze mit der Reese, wo der Denji sich dann drinnen befindet, oder? Und für mich hat das funktioniert, weil in den ruhigen Momenten hat es auch schöne Bilder gehabt, zum Teil. Also ich schaue vielfach Anime halt zum Teil sogar in Originalsprache, Japanisch oder auch Englisch. Bei den deutschen Synchronisationen kann man sich ja gängig immer darum streiten, wie gut oder wie cool ist es, auch synchronisiert. Gut,
ja, das stimmt.
Genau, und das würde ich hier auch noch erwähnen für all die. Also,
die Englischen sind eben manchmal auch nicht so gut, muss man fairerweise sagen. Es kommt immer aufs Budget davon. Manchmal bei grossen Anime-Produktionen sind wirklich richtig gute amerikanische und englische Darsteller, die dann die Synchronisation machen, aber eben manchmal auch nicht. Und dann ist es dann nicht so gelungen.
Ja. Jetzt weiss ich gar nicht. Eben, Moski, wie ist dir das reingekommen? Du bist jetzt so nicht in dieser Lore von diesen Animes daheim. Du bist jetzt jemand, der das ein bisschen von außen, glaube ich, angeschaut hat, die ganze Geschichte von diesem Chainsaw Man, um nicht zu sagen, ja? Wie hast du das wahrgenommen?
Also der Einstieg ist relativ einfach, im Sinne, weil ja die ganze Romanzengeschichte, die du da erwähnt hast, so fällt es eigentlich an und so kommt man eigentlich auch sehr gut rein in die Figuren. Ich habe dann relativ Mühe gehabt, wie du sagst, von dieser herauszufinden, warum das die Personen so sind und warum sie sich können verwandeln können und dass das eben ja so wie eine Firma hinter dran ist oder so eine Gruppe, wo es eben mehrere Leute so hat, die sich da können verwandeln können, bis sie das irgendwie gecheckt haben, um was das es dort geht. Das wird nicht so explizit erklärt, das muss man so ein bisschen selber herausfinden und das war mir überhaupt nicht klar gewesen. Und dann kommt eigentlich die zweite Hälfte vor allem, ist dann voll die Action-Szene, oder, wo das dann abgeht und das so relativ wild ist, im Bild und Ton, mit Sound und hin und her und auch wie die kämpfen miteinander, das ist alles sehr, auch zum Teil abstrakt, oder?
Ja, absolut.
Ja, mit den Kräften und allem, die die da haben.
Und ein Haifisch, den er reitet. Und, also es ist wirklich...
Ja,
ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich habe das Bild gesehen von dem Haifisch. Das hat mich auch recht krass gedacht.
Ja. Genau, und er hat es ja noch so ein bisschen wie... Übercharaktere, so ein bisschen eine Figur, die sich ein bisschen mehr so Engel verkörpert und das ist alles sehr schwierig wirklich zum Greifen, aber es ist dann, muss ich sagen, gleich aufgegangen für mich am Schluss, dass ich das wie aufnehmen konnte und auch gecheckt habe, was das geht und darum habe ich das eigentlich am Schluss Moment, ja, sehr gut gefunden. Also ich gebe ihm 4 von 5 Kettensägen.
Das ist aber hoch,
die ganze also auch die ganze Geschichte, muss ich sagen, geht voll auf, oder? Also der ganze Plot verhält bis hinten raus. Und ja, darum, ja, schaubar. Aber du musst natürlich, ja, so ein bisschen gleich das gut finden, die ganze
Anime muss dir etwas sagen, ja.
Darstellung, oder? Ja.
Absolut. Also ich glaube, eben, es ist so ein eine Alternative, oft plotmässig, finde ich, vielfach eben zu dem, wo man sich aus Hollywood gewöhnt sind, weil natürlich eben auch das Gut-Bös-Verständnis kulturell bedingt von den Japanern immer ein bisschen anders aufgefasst wird und eben gerade die Charakterentwicklung dort ganz eine andere ist. Und das finde ich halt persönlich, ich bin schon sehr langjähriger Anime-Anhänger, ich habe es eben leider in den letzten Jahren ein bisschen verloren, die Aktualität, und widme mich jetzt dem auch immer wie mehr, und will auch wieder dort zurückkehren, mich updaten. Und ich finde, das ist eben das. Also die Action-Darstellung an sich, aber auch das Character-Building oder von dieser Prämisse gut, böse, wer ist jetzt hier wo verfrachtet, ist auch sehr dynamisch. Oder? Und wie du sagst, ich finde, er ist optisch hier sehr gut gelungen, zeichnerisch. Eben Mappa Studios hat das wirklich sehr stark im Griff, auch in den Action-Sequenzen oder auch in den Bildern, wenn es mal langsamer wird, mit dem Soundtrack ist es so sehr stimmungsvoll, eben wenn so die Romantik so gehalten.
Sehr, das ist eine gute Geschichte.
Das ist wirklich cool eingefangen. Oder? Und für all die, die eben jetzt am Anime sicher nicht abgeneigt sind und logisch, das, was du auch erwähnt hast, wenn man die Serie kennt, kennt man natürlich die Hintergründe der anderen Charaktere, auf das, was jetzt hier nicht eingehen, kennt man dann viel mehr. Oder wo sie sind mit ihm verfrachtet in dieser Agenturdämonen, Devil Hunters und all dem Zeug, das hinten dran ist. Aber auch du hast nicht schauen, ohne das Hintergrundwissen. Ja, absolut. Und ich bin dort
auch bei dir. Was für mich eigentlich wichtig ist, bei den Animes, die ich, sage mal, zustören schaue oder denen auch mir zuspricht, ist schon auch der Stil oder, vom Zeichnen. Und das sagt jetzt mir hier wieder eher zu. Was ich nicht so gerne habe, sind all die kindlichen Sachen. Es gibt ja sehr viel auch im japanischen Bereich. Dort bin ich dann eher mal wieder draussen, oder, wenn ich das nicht so gerne habe.
Genau. Aber ich denke, wir kommen auf die Thematik Anime hier wieder zurück. In welchem Format sind wir uns ja, glaube ich, noch nicht einig. Aber das hat für mich persönlich einen Stellenwert gehabt, früher schon immer. Überkommt jetzt wieder einen grösseren Stellenwert und kehrt auch bei mir extrem wieder zurück. Ja, muss ich sagen, ich habe das nie wirklich ganz verloren. Und finde es eine gute Alternative, wenn man auch storytechnisch sich dem eigentlich öffnet, dem Thema. Ja. Absolut. Mhm.
Ja, auf Anime kommen wir zurück und dann jetzt wechseln wir wieder die Genre. He? Moski, geht es jetzt noch ab ins Spital?
Ja, oder wie gesagt? Jetzt geht es noch ins Spital, genau. Es hat mit dem, jetzt muss ich nochmal anfangen, mit dem neuen Streamingdienst HBO Max, der ja jetzt gestartet ist, kommt jetzt eben die Serie, die schon in Amerika bereits ein Hit ist, eben auch hier auf Europa, und das ist von The Pit, reden wir da. Sorry, ich wollte aber drei Sachen auf das Mal sagen. Darum,
Brad Pitt sagen oder bisschen. Was?
Nein. Brad Pitt? Nein, von den Gedanken her. Ja. Also, genau, wir reden von der Serie The Pit, die eben im Spital spielt, und wenn die Ritzen sagen, oh nein, nochmal eine Ärzte-Serie, ja, das ist es. Aber sie kommt da ein bisschen anders daher im Konzept, als dass die anderen genau andere machen. Vielleicht der eine oder andere, der kennt den Hauptdarsteller schon, der Noah Weil, der hier spielt. Der hat nämlich schon mal ihre erste Serie gespielt und das nämlich stimmt. Die, die eigentlich quasi wieder Anfang hat gemacht, gell?
Richtig,
wo
richtig.
Das Genre so ein bisschen ist aufgekommen. Der eine oder andere muss sich vielleicht erinnern, die Jüngeren kennen das nicht mehr, aber wir reden hier von Emergency Room.
Und wer ist dort auch gross geworden? Wer?
Die Legende. George Clooney, der dort rausgegangen ist. Aber der ist dann auch mal ausgestiegen und ist eben dann sonst eigentlich gross geworden in Hollywood. Aber Noah Weil, der ist wirklich die ganze Zeit bei Emergency Room dabei gewesen und ist dann nicht so bekannt worden. Aber ist jetzt hier mit der Pitt wieder zurück im Spital in Pittsburgh. Und was da hier so speziell ist, ist eben das Format. Und das erinnert auch an eine andere Serie, nämlich an 24, für die, die das kennen. Und das heisst, jede Folge ist eine Stunde. Und wir verfolgen hier eigentlich eine Schicht, die 15 Stunden geht. Und jede Episode ist dann eine Stunde. Wir fangen morgen früh an und es geht bis am Abend spät. Und es ist dann so quasi in real time, wenn man so will, verfolgen wir hier, was dort im Spital passiert. Und ich bin jetzt in der Hälfte etwa von der ersten Staffel. Jetzt neu ist eben auch die zweite Staffel auch in Amerika rausgekommen, aber das seht ihr jetzt hier eigentlich auch schon drin. Und der Mephisto ist da aber schon voll dabei. Der
ich
ist
bin schon in der zweiten Staffel.
Ganz aktuell.
Kommen gerade zur dritten Folge jetzt. Ja.
Genau.
Das ist jetzt ganz jetzt aktuell. Auch
aktuell so.
Bei mir ist er noch auf der Watchlist drauf. Es ist eine hochgelobte Serie in allen Gefilden, weil sie ja eben schon bereits länger im Gespräch ist und jetzt erst bei uns aktuell ist aufgeschlagen. Aber die wird immer eindeutig noch zu Gemüte führen, weil die Kritiken gehören, glaube ich, im Seriengenre zum Best-of, wie man so gehört hat. Also es hat dort sicher, also ich weiss nicht, wie dir das jetzt hier seht, beide zusammen, so ein 4-Rating, eben du hast Season 1 schon durchgesehen, Mephisto.
Ja, alles gesehen, ja. Also was ich einfach kann sagen, sie wird dem Hype gerecht. Man kann sich wirklich auch darauf einladen, wenn man mit Spitalserien gar nichts anfangen kann, ist meine Meinung, weil sie eine unglaublich gute Dynamik hat, eine super Spannung, fast wie ein Thriller. Und hier muss ich einfach wieder sagen, wir haben einen ausgezeichneten Film gehabt mit Heldin aus der Schweiz, der ja auch so ein Thema behandelt, oder? Und auch so eine Schicht zeigt, von einer, dann aus der Perspektive von einer Krankenschwester. Und Und da merkt man jetzt einfach, wenn die Amerikaner so etwas machen, auch mit dieser Dynamik, das kommt halt schon nochmal mit einem anderen Punch daher. Jetzt ist so eine andere Ausgangslage, völlig klar, ganz anderes Budget, müssen wir gar nicht darüber diskutieren, aber das können sie halt, das muss man halt sagen, wenn sie so etwas machen, das können sie. Und das funktioniert. Da sitzen die Schnitte, da sitzen die Übergänge, die Schauspieler sind gut, die Dynamik in diesen Räumen. Oder man muss auch immer, was ich noch cool finde, in dieser Serie ist so das Prinzip, das weisst du jetzt auch, Moski, dass die ja immer in diesen verschiedenen Abteilungen und Räumen von dieser sie sind ja nur in der Notfallstation. Also es geht ja nicht in verschiedene Bereiche vom Spital, sondern wir sind nur in dieser Notfallstation. Die Kamera schwenkt immer durch die zentrale Notfallstation, manchmal auch voraus, dann wieder rein, man geht in die Nebenräume, in die Untersuchungsräume und dann sieht man wieder wie im Hintergrund, wie andere Charaktere kreuzen und dann geht man wieder den Fokus dort wieder abholen, weil dort wieder ein Patient ist und. Und das ist halt schon sehr clever gemacht, muss ich schon sagen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass in so einer Millionenmetropole natürlich auch dementsprechend in der Notfallaufnahme etwas da ist. Und vielleicht, um dich nicht zu spoilern, Moski, es werden dann noch sehr viele auch politische, aktuelle Themen auch noch so ein bisschen eingewoben. Noch ein bisschen mehr, als du vielleicht
also, schon hast. Es ist jetzt schon natürlich von Anfang an, oder? Ist natürlich die Kritik da, oder? Die Patienten warten ewig im Warteraum. Da ist bums gestossen voll. Die warten irgendwie 5, 6, 7 Stunden dort, bis sie wirklich drankommen, oder? Und die also werden langsam ungeduldig. Und das ist schon wirklich eine Kritik, die ja auch bei Heldin da ist, oder? Korrekt. Wo wirklich auch das Grundproblem ist, oder? Heute in der Gesundheit. Überall auf der Welt, oder? Dass man Fachkräftemangel hat, Budgetmangel und ja, dort einfach muss auf die Wartezeiten gehen, dass du eben nicht schnell drankommst, auch wenn du natürlich eine gute Versorgung hast. Wir hier überall, oder in Amerika auch, Europa, muss ja da überhaupt nicht klagen. In anderen Ländern sieht das nochmal viel schlimmer aus. Aber schon bei uns, oder, sieht man, dass die Zustände ja nahe am Kollaps sind. Und das wird ja voll gespielt hier, oder von Anfang an.
Ja, und was noch ein bisschen mehr jetzt, glaube ich, der Fokus in der zweiten Staffel ist, ohne zu spoilern, es kommt jetzt auch noch der wirtschaftliche Aspekt und der Versicherungsaspekt wird jetzt auch noch aufgenommen, wo ja auch in Amerika besonders ein Thema ist. Also die Kosten, die Versicherungen, die ein unglaubliches Business sind in Amerika im Gesundheitswesen, das wird jetzt noch ein bisschen mehr beleuchtet. Habe ich das Gefühl, jetzt in der zweiten Staffel hat es ein bisschen höheren Fokus. Auch mit einer speziellen
Rolle. Oder es ist voll auch zwischen, also es ist nicht wie bei Grey, wo so ein bisschen Romanze etc. immer noch mitspielt. Ja, das ist hier völlig ausblendet. Ja. Es ist aber auch kein Dr. House, also es sind keine speziellen Fälle, es ist wirklich Notaufnahme, oder, wo mal einer reinkommt mit einer Schnittwunde und die wird geneigt und dann geht auch wieder. Und ja, die also es ist eben nicht hochkomplexe Fälle, oder? Für das ist die Notaufnahme auch nicht der richtige Ort, sondern es tun sie ja dann weiterverweisen und das sieht man dann auch nicht mehr. Also wirklich dort auch zwischen angesiedelt, aber so, was man ja auch gehört aus der Branche raus, sehr authentisch, wie das auch überkommt, oder? Vielleicht eine leise Kritik, das habe ich noch, ihr gehört es, also wir schwärmen, aber so ein bisschen leise Kritik, oder? Ist so ein bisschen das, manchmal so ein bisschen überemotionalisiert, also es hat auch wieder 3 Anfänger, wo also Assistenzärzte
kommen. Da kommen sie nicht, die Amerikaner kommen dort nicht aus ihrer Haut raus. Das müssen sie immer bringen. Das ist schon ein bisschen so.
Oder die wegen schon recht. Vor ihrer ersten Episode, sagen sie dann, hey, komm, wir werden beste Freunde und so.
Ja,
oder?
Ja, genau.
Und so ein bisschen das Emotionale, was ein bisschen reinkommt, das ist nicht authentisch, aber der Rest, was eigentlich vom Fachlichen her sei das sehr gut, oder zumindest so bei mir kommt es so rüber und man hört so, dass das so ist. Also bleiben wir dran, sind wir gespannt, oder?
Ja, yes. Ich werde es weiter schauen, in der zweiten Staffel. Gut!
Ja, ich habe noch etwas Kleines, hast du noch etwas Kleines zum Abrunden. Ist nämlich eine kleine Serie noch auf Netflix erschienen, von nur 6 Episoden. «His und Hers» heisst sie, ist eine kleine Crime-Serie, wo ich gerade eigentlich so ein bisschen durchgepinscht habe für mich. In der Hauptrolle ist Tessa Thompson und John Bernthal, eigentlich 2 Schauspieler, die ich relativ gerne habe. Und es geht dort so um eine Crime-Story, eine Journalistin, die zurück in ihre Heimatstadt kommt und dort ist ein Mord passiert und der Detective, der Ermittler, wird eben dann gemimt von John Bernthal, der Jack Harper. Und die Journalistin und er haben eben eigentlich eine alte Beziehung geführt und so. Und jetzt ist der in diesem Mordfall so eine Zwietracht. Und die wird gesagt, weil eigentlich er, der Ermittler, der Detective John Harper, irgendwie mit dem Ganzen scheint etwas zu tun haben. Aber auch auf der Seite von Tessa Thompson, also Dana Andrews, die Journalistin, ist dort auch mit eingewoben, weil das auch wieder Leute sind, die sie kennt hat. Es passieren dann noch weitere Morde, um einen kleinen Spoiler hier zu geben, wo dann eine Zwietracht zwischen denen ist. Also sie als Journalistin stellt ihn als Detective immer in Frage und dann kommt das so ins Rollen. Und das ist eigentlich noch relativ stabil ausgeführt zwischen ihnen. Also einerseits spielt die ehemalige Beziehung zwischen ihnen eine Rolle, aber dann eben auch so, wer hat jetzt hier mit diesen Morden was zu tun? Und es wird dann jetzt schon im Internet eigentlich gross gesagt, es hat einen unglaublich guten Story-Twist am Schluss von dieser Crime-Story. Und ich finde, und das ist jetzt ein bisschen provokativ, das hat es für mich ein bisschen unglaubwürdig gemacht und ein bisschen auch zerstört am Schluss leider, der Plot-Twist. Wo da
ich habe viel gelesen und das soll ja wirklich wahnsinnig verdreht sein, wo viele gesagt haben, sie geben ein bisschen unglaubwürdig. Ist das in dem
genau,
Fall ein bisschen so?
Genau,
ich habe es eben noch nicht
das gesehen. Das trifft genau. Es ist eben am Schluss nennen vor der Prämisse für mich auch ein bisschen sehr unglaubwürdig nennen, wie es aufgelöst wird. Und dort krankt es fast am meisten, denkt mir. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil sonst wäre es für mich sehr gelungene Geschichte gewesen, eine stimmige Crime, Mini-Crime-Thriller-Serie. Aber am Schluss bin ich dann so rausgegangen und gefunden, ja, okay, es ist schaubar, aber der Twist hat bei mir nicht funktioniert. Wirklich leider nicht. Und
was geht es in dem Fall?
Ich würde wirklich ein knapp schaubar geben, ein 3, weil er schon stabil produziert ist. Er ist relativ gut geratet bei Audien, also bei den Zuschauern und auch Metacritic sind stabil, aber irgendwie die Auflösung, ne, das hätte man ein bisschen anders dürfen können machen. Genau, das zu
Wunderbar. His and
Hers. Yes.
Wunderbar. Ja, du, richtig gut. Ein Thema. Potpourri haben wir durchgepinscht heute. Hey, du.
Ja, genau.
Sind wir alle durch mit der 102. Folge. Ich verabschiede mich schon mal. Ich werde auf dem postapokalyptischen Schlachtfeld erwartet.
ja. Ja,
ciao, Mephisto.
Mephisto,
nein, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und bis gleich. Schau mal, in dem Fall. Ich übergebe euch das Wort.
Gut, ja, ich habe fertig von meiner Seite her. Ich wünsche euch weiterhin viel Vergnügen. Vielleicht könnt ihr ein, zwei Empfehlungen zum Schauen von uns hier abgraben und mitnehmen. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ich habe nichts mehr anzufügen. Tschüss zusammen, bis gleich wieder im Schaubau-Podcast.